Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Heute haben wir wieder unser Format Finanzküche reagiert. Das heißt, wir reagieren auf aktuelle Ereignisse. Die aktuellen oder das aktuelle Ereignis, auf das wir heute reagieren, sind ja neue Statistiken der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die veröffentlicht nämlich so im Halbjahresschritten die eingetragenen Versicherungsvermittler und Finanzanlagenvermittler, Finanzanlagenberater, Immobilienvermittler und veröffentlicht dazu die Zahlen. Und die haben wir uns angeschaut und ja, gucken mal, was sie für unsere Branche bedeuten und ob sich jetzt großartig was geändert hat, ob man hier irgendwelche Trends ablesen kann. Genau. Christoph, du hast die aktuellen Zahlen parat. Wie sehen die denn aus?
Ja, also wie du schon gesagt hast, oder vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück, warum wir auf das Thema gekommen sind, ist, dass die persönliche Wahrnehmung und die individuelle Wahrnehmung immer so ein bisschen anders ist, als es vielleicht der Gesamtmarkt hergibt. Und Birgit mich angeguckt hat, Christoph, die Honorarberatung hat es in Durchbruch geschafft, so ungefähr. Ja. Und da haben wir uns angeguckt und einmal geschluckt und festgestellt, na, ist vielleicht nur die individuelle Wahrnehmung. Und dann haben wir uns mal die Zahlen angeschaut, die du angesprochen hast, und mal geschaut, wie die Zulassungszahlen aussehen. Vor allem im Honorarbereich, da gibt es ja zwei Honorarzulassungen in der Beratung. Das ist der Versicherungsberater im Versicherungsbereich. Der Versicherungsberater berät ausschließlich gegen Honorar zu Versicherungsthemen. Anders als das ein Versicherungsmakler tut, der in der Regel auf Courtage-Basis mit dem Kunden zusammenarbeitet oder Courtage ist am Ende auch eine Provision oder der gebundene Versicherungsvertreter, der dann eben ja auf Provisionsbasis im Auftrag des Versicherers Produkte vermittelt. Der Versicherungsmakler hat die Besonderheit, dass er rechtlich im Lager des Kunden steht. Der Versicherungsvertreter steht im Lager der Versicherungsgesellschaft. Und der Versicherungsberater jetzt, der dann auf Honorarbasis arbeitet, hat dann noch die besondere Superkraft, dass er nicht nur im Lager des Kunden steht, sondern auch vom Kunden vergütet wird, was natürlich dann die Interessenskonflikte, Interessenkonflikte auf ein Minimum reduziert. Und davon gibt es tatsächlich am Gesamtmarkt mittlerweile 326 Stück.
Wow.
Wer jetzt denkt, das ist viel, Versicherungsvermittler insgesamt haben wir 180.558 am Versicherungsmarkt, wenn man so wollen. Also wir sind weit unter 1% Marktanteil der Versicherungsberater in ganz Deutschland. Aber jetzt natürlich noch die Frage, wie hat sich das entwickelt? Verlinken es nochmal mit. Wir haben vor, ich glaube März 2024 war das, haben wir schon mal einen Beitrag zum Thema, warum sich die Honorarberatung nicht durchsetzt und wie wir das ändern können, veröffentlicht. Den verlinken wir mit. Und da hat man auch mal die Zahlen vom Jahr 2023 drin. Und 2023 sah es so aus, dass die Zahl der Versicherungsberater von 333 auf 319 gesunken ist. Jetzt sind wir wieder 7 Stück höher. Also ich würde mir jetzt weder einen Aufwärts- noch einen Abwärtstrend einbilden. Sagen wir mal, es geht seitwärts.
Ja.
Typische Seitwärtsbewegung wie am Kapitalmarkt, man der ja auch ab und zu mal hat. Da geht es so ein bisschen rauf und runter, aber im Prinzip geht es wie so auf einer Nulllinie seitwärts. Ja. Dann haben wir noch neben dem Versicherungsbereich den Bereich der Anlageberatung. Und da ist interessant die Zahl der Honorarfinanzanlagenberater. Bei den Honorarfinanzanlagenberatern sieht es so aus, dass wir 2023 sind wir von 306 auf 315 gestiegen, damals, wo wir den ersten Beitrag zum Thema gemacht haben. Und jetzt, Stand April 2025, haben wir Honorarfinanzanlagenberater.
326.
Nee, das war ein Versicherungsberater.
Ach, 321.
Ich habe mir 323 aufgeschrieben, genau. Aber das wären ja weniger als, nee, doch.
Doch, 323, das heißt, sind nochmal 8 dazugekommen im letzten Jahr, sozusagen. Ja.
Also Zahl Honorarfinanzanlagenberater haben wir jetzt im Jahr 2025 323, Stand April 2025. Also es sind nochmal wahnsinnige 8 dazugekommen. Die Zahlen sind förmlich explodiert nach oben. Exponentielles Wachstum sieht aber anders aus. So, muss aber auch sagen, wenn man jetzt die Gesamtanzahl zum Beispiel im Bereich Versicherung anschaut, bei den Versicherungsvermittlern, da sind die ungefähr in den letzten 9 Monaten um 2.000 gesunken, so ungefähr, ne, von 182.000 oder 183.000 auf 180.500.
Ja.
Der Finanzanlagenvermittlerbereich ist insgesamt ein kleiner Wachstumsmotor, wenn man so will. Da sind ungefähr 1000 insgesamt dazugekommen, überwiegend dann natürlich Provisionsvermittler und eben diese 8 Honorarfinanzanlagenberater. Wichtig zu den Zahlen zu sagen ist immer, dass das ja nur ein Teil der Wahrheit ist. Also wir sind jetzt auch 2 Menschen, die tätig sind in dem Bereich und wir zählen als einer in der Statistik.
Genau, also die Zahlen zeigen ja immer, was die registrierten Vermittler und Berater sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bank habe, die Sparkasse, und da gibt es verschiedene Mitarbeiter dort, die auch Versicherungen vermitteln und Finanzanlagen vermitteln, dann gehören die quasi, also gibt es da auch nur eine Zulassung, nämlich die Zulassung der Bank. Ja. Und diese einzelnen Mitarbeiter haben nicht alle eine extra Zulassung. Das heißt, diese Zahlen, die wir hier haben, die stellen nur einen Teil der tatsächlichen Vermittler und Berater da.
Genau, wir haben ja schon festgestellt, soweit, um bis zu einer großen Bank zu gucken, muss man gar nicht gehen. Auch bei uns, wir haben jetzt beide Zulassungen, als zum einen als Versicherungsberater, als auch als Honorarfinanzanlagenberater. Und da laufen wir auch quasi unter einer Nummer, wenn du so möchtest. Ja. Wenn du uns suchst unter Honorarfinanzanlagenberater, tauchst du mit auf. Und Versicherungsberater ist noch nicht mal das nötig. Also da muss man noch nicht mal alle Kollegen, Mitarbeiter dort mit registrieren. Genau. Oder nicht mit registrieren, sondern mit angeben, wenn man so möchte.
Du haftest dann für alles, was ich sage.
Genau, ich hafte einfach für alles mit. Super. Wir müssen das noch nicht mal nach außen kommunizieren. Also die Zahlen sind nur ein Teil der Wahrheit, aber ich glaube, was sehr, sehr deutlich wird, dass wir weit davon entfernt sind, hier von einem großen Durchbruch der Honorarberatung sprechen zu können. Und stellt sich natürlich die Frage, was die Gründe sind für diese geringe Akzeptanz, wenn man so will, weil wir haben ja einen Marktanteil von unter 1%, deutlich unter 1% der registrierten Honorarberater. Und ja, die Gründe sind im Prinzip die gleichen wie vor einem Jahr, wenn wir im Versicherungsbereich gucken. Ja, wir haben immer noch viel zu wenig provisionsfreie Versicherungstarife, gerade wenn man so in den Bereich private Krankenversicherung reinguckt. Aber auch Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Zugang zum Markt eingeschränkt. Das bedeutet nur, ein Teil der Versicherer bietet auch wirklich provisionsfreie Tarife an. Und das sind natürlich die Tarife, die, wenn ich auf Honorarberatung das Ganze abwickle, logischerweise haben will, weil ich will ja nicht, dass der Kunde bei mir ein Honorar bezahlt und im Zweifel dann nochmal Provisionen zahlen muss. Das wäre ziemlich blöd. Ja, im Zweifel könnte der Kunde jetzt mit einem Schriebst von uns bei der Versicherung aufschlagen und sagen, hey, wir waren schon beim Honorarberater, Provision dürfte bei uns nicht nehmen. Und dann sagt der Versicherer, nee, dann kommen wir nicht zusammen. So, also rein rechtlich gibt es die Möglichkeit, dass der Provisionstarif dann eben die Provision auskehren muss oder nicht abrechnen muss. Aber ja, in der Praxis läuft das so nicht. Also wir können jetzt nicht dem Kunden sagen, hier, du wirst bei uns beraten. Provisionstarif ist für dich das Mittel der Wahl, weil jetzt im BU-Bereich zum Beispiel dort deine Vorerkrankungen bei dem Anbieter nicht zu einem Ausschluss führen, beim Honoraranbieter aber vielleicht schon. Deswegen macht es mehr Sinn, du gehst zum Provisionsanbieter. Wenn du dem sagst, du wurdest schon beraten bei uns, dann berechnet er auch keine Provision, aber so läuft es in der Praxis nicht. Dann sagt der Versicherer halt, nee, dann arbeiten wir nicht zusammen, weil es uns so aufwendig ist, die Provision hier irgendwie rauszurechnen aus dem Tarif. So. Also es gibt einfach zu wenig provisionsfreie Versicherungstarife und daran hat sich in den letzten 12 bis 24 Monaten auch nichts geändert. So, Punkt Nummer 2, du hast ja die Erstgespräche in großer Mehrzahl bei uns. Wie nimmst du das wahr, was die Akzeptanz der Honorare angeht?
Genau, also die Leute, die bei uns anfragen, die sind sich ja schon bewusst, dass sie hier Honorare zahlen. Die sind ja auch, also die fragen ja genau deswegen an, weil sie eben Honorare zahlen, beziehungsweise weil es eben hier nicht um Provisionsvermittlung geht. Aber was wir eben auch gesehen haben, ist, dass sich jetzt die Anfragen seit letztem Jahr nicht großartig verändert haben. Also sind jetzt nicht total viel mehr Leute dazugekommen. Kann man da natürlich einen Schluss draus ziehen, dass sich ja das Zahlen von Honoraren eben doch noch nicht so durchgesetzt hat.
Ja, also das Niveau von Neuanfragen ist quasi auf dem Stand vom letzten Jahr, von der Menge der Anfragen her, leicht drüber vielleicht, aber das kann sich auch Monat für Monat so ein bisschen ändern, hängt ja auch ein bisschen an Ferien. Ostern war jetzt sehr spät, deswegen hat sich da viel, viel verschoben. Logischerweise während der Osterferien ist jetzt nicht so viel, was Neuanfragen angeht, weil man da andere Sachen im Kopf hat. Und so kann man dann eigentlich immer erst auf längere Zeiträume sagen, wie sich das entwickelt hat, aber jetzt über die ersten 4 Monate ist erstaunlich konstant. So, dann haben wir Das ist die Kundenseite, was so die Akzeptanz der Honorare angeht. Ja, und wenn man auf die Anbieterseite schaut, dann haben wir weiterhin eigentlich einen geringen Anreiz, für Provisionsvermittler irgendwas zu ändern. Wir haben jetzt zwar gesehen, dass die Zahl der Versicherungsvermittler insgesamt deutlich ein bisschen gesunken ist, um 0,5% oder so. Aber das liegt wahrscheinlich eher, das ist jetzt eine Vermutung, daran, dass die Branche alt ist und davon viele in Rente gehen und in Ruhestand gehen und einfach ausscheiden, ohne dass in der gleichen Zahl Menschen nachkommen, weil da ja, die Geburtenjahrgänge einfach ein bisschen dünner waren als damals, was so die Zahl angeht. Und das ist ja jetzt, was viele Branchen treffen wird,
ja.
Dass einfach altersbedingt dort Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, die dann vielleicht nicht 1:1 dann ersetzt werden. Aber nochmal zum Punkt zurück. Es gibt halt, wenn ich ein erfolgreicher Provisionsvermittler bin und dort mein Geld verdiene und einen BU-Vertrag verkaufe oder einen Rentenvertrag verkaufe und da 3.000 Euro Provision bekomme oder sowas oder mehr, vielleicht auch mal ein bisschen weniger, dann ist vielleicht die Lust, irgendwas zu ändern, nicht besonders groß. Zumal, und das finde ich ganz, ganz interessant immer, wenn ich mit Kollegen spreche, sich dort viele auch einfach nicht vorstellen können, dass die, also da fehlt auch so ein bisschen die Vorstellungskraft auf Anbieterseite bei den Beratern oder Vermittlern und Vermittlerinnen, die Vorstellung, dass der Kunde überhaupt bereit sein könnte, für ihre Dienstleistung Geld zu bezahlen, direkt ohne das über das Produkt an sich zu tun. Hinzu kommt, dass es dann nicht nur auf Anbieterseite ist, sondern auch Provisionen natürlich, also das eine ist ja die Akzeptanz der Honorare, das andere die Akzeptanz der Provision. Und ich habe die Studie, die suche ich mal noch raus bei Gelegenheit. Hatte ich jetzt noch bei LinkedIn gesehen, haben wir kurz drüber geflogen, dass es wohl auch so ist, dass der Kunde an sich häufig eine Lösung bevorzugt, so eine All-in-One-Lösung, wo ich meine Versicherungsprämie habe und der Kunde ganz bewusst sagt, ja, ich wüsste, Honorar ist eigentlich für mich langfristig das Sinnvollere, aber ich möchte das bitte nicht spüren. Und für mich ist es einfach am angenehmsten, wenn ich da einmal eine Prämie für die Versicherung bezahle und damit alles geklärt. So. Das ist einfach jetzt auch nicht nur im Finanzmarkt zu sehen, das ist auch, wenn ich ein Auto kaufe oder sowas und vielleicht ein Leasing lieber abschließe, als jetzt einmal das Geld auf den Tisch zu legen. Das mag ja auch für viele angenehmer sein, selbst wenn das Geld auf dem Tisch liegt, wobei das häufig auch andere Gründe hat. Ich habe ja mein Auto auch geleast. Das hat dann eher so liquiditätstechnische Gründe. In der Firma handelt es immer noch mal ein bisschen anders als eine Privatperson. Aber generell lässt sich das auch verhaltenstheoretisch, denke ich, ganz gut erklären, dass es angenehmer ist, jeden Monat eine kleine Summe über den Tisch zu legen, als einmal eine große. Genau. So, auch wenn man langfristig vielleicht sogar sich dessen bewusst ist, dass es nicht keine besonders sinnvolle Entscheidung ist. Genau, und ansonsten ja, haben wir weiterhin das Thema Komplexität gerade im Berater- und Vermittlermarkt. Wir haben ja unfassbar viele Zulassungen und mittlerweile kommt ja schon die DVAG, die Deutsche Vermögensberater, die ja immer noch, wo Jürgen Klopp immer noch die Kappe in der Fernsehwerbung aufhat und die sich dann als dein Coach in Finanzfragen dann bewerben. Also es werden immer wieder nicht geschützte Begriffe gefunden, wo man dann Markt besetzen kann und sich irgendwie reinwaschen kann und sagen kann, hey, liebe Leute, ich bin Coach oder auch Honorarberater. Der Begriff ist ja überhaupt nicht geschützt, so. Sondern es gibt den Versicherungsberater und den Honorarfinanzanlagenberater. Aber ja, Honorarberater kann ich auch sein, wenn ich Autos verkaufe oder sowas.
Ja klar, ich kann ja zu allen möglichen beraten und dafür ein Honorar nehmen, egal in welcher Branche oder für welche Sachen auch immer und dann bin ich Honorarberater.
Hat sich jetzt nur in der allgemeinen Sprache eben so durchgesetzt, dass das eher auf den Finanzmarkt bezogen ist.
Zumal auch Versicherungsvermittler ebenfalls auf Honorarbasis arbeiten dürfen.
Genau, ich dürfte ein Vermittlungshonorar nehmen.
Genau.
Aber ich darf kein Beratungshonorar nehmen. So. Und das ist schon, was der Vermittler schon nicht versteht, wie soll dann der Kunde hinterherkommen? Also das ist dann, glaube ich, noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt ist dann Gewohnheit. Wenn ich es eben seit Jahren so gewohnt bin, dass es auf Provisionsbasis läuft, dann ist das halt für mich Gott gegeben. Und da gehört dann schon was dazu, das zu hinterfragen und auf die Idee zu kommen, das anders zu machen, als es die Eltern oder die Großeltern gemacht haben. Gut. Hast du eine Idee, was ich ändern müsste, damit es vielleicht für die Honorarberatung an sich vorangeht, wenn man denn zu dem Schluss kommt, dass es überhaupt ein sinnvolles politisches, gesellschaftliches Ziel wäre?
Naja, es müsste eigentlich wieder auf verschiedenen Ebenen passieren. Also wir haben ja bei den Gründen waren wir ja auch in unterschiedlichen Ecken des Systems unterwegs, einmal bei den Versicherern, einmal bei den Vermittlern und dann bei den Kunden. Und genau bei diesen drei Ebenen muss ich dann eben auch was ändern. Also ganz oben an natürlich die Versicherer, einfach dieses Angebot an Honorartarifen wirklich flächendeckend für alle Versicherungssparten auch umzusetzen, damit es da schon mal eine Voraussetzung gibt, auch in dem Bereich wirklich honorarbasierte Versicherungsberatung zu machen. Dann Aufklärung, das, was wir ja auch eigentlich versuchen mit unserem Blog, einfach Verbraucherinnen und Verbraucher darüber aufzuklären, ja, darüber, was gibt's überhaupt am Markt? Also schon allein diese Klärung in dem Zulassungswut, dann ein bisschen Orientierung zu bieten, zu erklären, was steht hinter welcher Zulassung, welche Vergütungsstrukturen gibt es, wie findet man einen guten Berater, wie unterscheidet man zwischen einem Vermittler und einem Berater oder solche Dinge. Das wären auf der Ebene jetzt schon mal, könnten dann mehrere Leute geben vielleicht, die das dann auch machen, damit noch die Informationen weiter nach außen getragen werden. Klar, dann die Branche an sich, bessere Regulierung und Standardisierung, da ist dann vor allem auch die Politik gefragt. Also es gab jetzt vorletztes Jahr, wo es darum ging, die Provisionsberatung zu verbieten oder provisionsbasierte Dienstleistungen zu verbieten, hat sich ja dann auch nicht durchgesetzt. Wollte ja dann auch keiner, also gibt es das nach wie vor. In Großbritannien gibt es das zum Beispiel nicht mehr.
Ja, die das machen alle 4 Jahre oder ich weiß gar nicht, ob es 4-Jahres-Rhythmus war, bringt eine aktuelle Studie raus, wo die mal gucken, welchen Einfluss das quasi hatte.
Ja.
Dieser Verbot der Provisionsberatung und der Wechsel zur Honorarberatung. Das ist immer ganz interessant. Müssen wir nochmal, habe ich mir, glaube ich, seit 2 Jahren auf der Artikelliste stehen, dass wir das mal auseinandernehmen und dann mal wirklich einen ausführlichen Beitrag zu machen. Aber ein paar Trends habe ich im Kopf, die dort aus der Studie hervorgehen. Einer ist zum Beispiel, dass das Thema, also dass weniger Menschen eine Finanzberatung dann auch in Anspruch nehmen. Logisch.
Ja.
Aber dass du halt eine wirklich krasse Professionalisierung der Branche dann auch erlebt hast. Weil du musst ja, also das ist das Schöne an der Honorarberatung, finde ich, dass man dann auch wirklich den selber auch logischerweise für sich dann erstmal sein Honorar rechtfertigen muss. Also ich muss erstmal selber dann auch spüren, dass ich dem Kunden Mehrwert bringe mit meiner Dienstleistung und mich eben nicht mehr über dieses Produkt zu definieren, was ich am Ende des Tages verkaufe, sondern wirklich zu merken, nee, meine eigentliche Dienstleistung ist die Beratung. Ist natürlich, wenn ich den Kunden oder die Kundin in einer Stunde durch ein Verkaufsgespräch führe, wo am Ende eigentlich nichts weiter gemacht wird, als dem Kunden ein Produkt zu verkaufen, dann habe ich natürlich in der Honorarwelt nichts verloren und kann mich habe keine Existenzberechtigung, wenn ich so möchte. Und am Ende bleiben dann die übrig, die dann wirklich einen sinnvollen Beratungsprozess aufgebaut haben, die dem Kunden, die Mandantin am Ende des Tages einen Mehrwert liefert. Also man sieht eben dadurch eine starke Professionalisierung des Berater- und Beraterinnenmarktes. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und was natürlich dann auch gestärkt wird, ist das Thema Robo-Advisor zum Beispiel. Dass du mehr standardisierte Angebote hast für Kunden, die sich dann eine Honorarberatung nicht leisten können, vielleicht auch einfach. Das betrifft ja am Ende wirklich dann trotzdem große Teile der Bevölkerung, die eine Frage ist, möchten Menschen dann die Honorarberatung nicht in Anspruch nehmen oder können sie es nicht? Und da muss man halt auch einfach sagen, dass viele nicht können. Finde ich dann aber auch immer schwierig, das Argument, dann brauchen wir halt weiter die Provisionsvermittlung, weil die Menschen dann trotzdem Zugang zum Beratermarkt haben. Die Frage ist, ob, wenn ich jeden Euro einzeln umdrehen muss, ob es dann sinnvoll ist, beim Versicherungsvermittler einen Altersvorsorgevertrag abzuschließen, der mir noch nicht mal über die Grundsicherung drüber hilft. Also manchmal, und das erleben wir auch, wird durch so eine Beratung gerade im unteren Einkommenssegment auch mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Und da muss man, das Argument muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Und um eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, klar, es ist sinnvoller, wenn ich dort auch eine Beratung zu habe. Da gibt es auch Unterschiede bei den Policen, die teilweise signifikant sind. Aber am Ende muss man auch sagen, dann hat vielleicht nicht jeder die allerperfekte Lösung, aber die haben sie jetzt auch alle nicht. Also auch wenn ich zum gebundenen Versicherungsvermittler gehe und der nur für eine Gesellschaft dort mir irgendwas vermittelt, da habe ich auch nicht die beste Lösung am Markt.
Ja.
Wenn ich die beste Lösung haben will, dann brauche ich vielleicht dann doch irgendwo Unterstützung. So, dann muss ich mich aber fragen, okay, ist es mir diese beste Lösung wert, ein Honorar von 100, 150, 200, teilweise 300 Euro die Stunde, wenn wir bei Kollegen schauen. Also das ist ja auch, die Honorarspanne geht ja von 60 Euro die Stunde bei Anlageberatern oder Versicherungsberatern bis zu 300 Euro die Stunde oder so. Also da ist die Range auch sehr, sehr groß und unterschiedlich. Muss man auch immer gucken, welche Qualifikation und Qualität der Dienstleistung dann halt am Ende des Tages dahinter steht. Aber nicht immer heißt ein hohes Honorar automatisch, dass eine gute Dienstleistung ist. Aber vielleicht ist einfach nur ein gutes Marketing.
Genau, und es gibt ja dann auch Möglichkeiten für die Personen, die jetzt sich vielleicht das Honorar nicht leisten können, da Unterstützungsangebote anzubieten. Also die Möglichkeit hat der Staat ja auch, dann zu sagen, okay, wer ein bestimmtes Einkommen nicht hat, der kriegt dann vielleicht einen Beratungsgutschein. Also
genau,
man kann ja über verschiedene soziale Angebote auch nachdenken, also um dann diese, damit wirklich alle auch eine Beratung bekommen.
Du kannst ja jetzt auch schon zur Verbraucherzentrale gehen.
Ja.
Und dort eine Finanzberatung quasi buchen, wenn du so möchtest. Da erleben wir aber auch riesige Qualitätsunterschiede, je nachdem, bei welchem Berater oder Beraterin man dort landet. Es gilt von, was wurde da empfohlen, bis zu, ja, es macht Sinn, was die gesagt haben. Also das ist, also wenn man dann solche Angebote macht, dann muss man auch gucken, dass dort die richtigen Menschen sitzen. Und da wird es dann halt schwierig, ne? Jemand, der richtig was auf dem Kasten hat, der setzt sich nicht für, also das, dann wird es halt schwierig, ne? Die muss dann halt erstmal einen freien Markt wegnehmen.
Ja, also es gibt ja auch unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben das ja für den Arbeitsmarkt, haben wir das ja auch ziemlich stark sogar. Wenn ich jetzt irgendwo bei Agentur für Arbeit gemeldet bin zum Beispiel, habe ich immer die Möglichkeit, irgendwelche Bildungsgutscheine zu bekommen. Da mache ich eben eine inhaltliche Weiterbildung, eine Bewerbungsweiterbildung oder irgendwas. Wird ja auch alles dann entsprechend vergütet. Also ich muss ja dann selber nichts dafür zahlen, sondern kann dann eine HTML- und CSS-Weiterbildung machen und die bezahlt mir dann die Agentur für Arbeit.
Ja.
Also solche Konstrukte sind ja vorstellbar.
Ich glaube, für mich das Liebste wäre so eine, wenn man so einen Rundumschlag macht, wo man sagt, okay, wir professionalisieren die Beraterbranche, gleichzeitig schauen wir, dass jetzt gerade im Altersvorsorgebereich und wenn wir bei niedrigen Einkommen sehen, dass die eigentlich gar keine Finanzberatung brauchen in der Altersvorsorge, weil wir das Altersvorsorgesystem so hinstellen, dass es standardisierte Lösungen gibt, die halt vorgegeben sind. Also wo du halt dann ein Opt-out-Verfahren hast, Beispiel Staatsfonds oder sowas, wo du sagst, okay, jeder hat dort noch einen Teil Kapitalmarktanlage und statt eine privat organisierte Riester gibt es einen staatlich organisierten Riester, wo jeder mit drei Kindern automatisch dort 700 Euro oder sowas im Jahr eingezahlt bekommt oder 9, was weiß ich, die Summen sind ja egal, wo das quasi aus dem Privatmarkt rausgenommen wird und hin die Grundversorgung wieder, dass die einfach jeder hat, unabhängig davon, ob er jetzt den Segen hatte, in einem bildungsnahen Haushalt groß zu werden, wo Finanzen halt von Anfang an Thema sind und dann Berührungspunkte sind, zu, ich habe mit Finanzen in meinem ganzen Leben nie einen Berührungspunkt gehabt, weil meine Eltern, weil ich einfach in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo das Thema schwierig war. Und das war, glaube ich, ein Kardinalfehler damals, dass man gesagt hat, okay, wir geben das in die Hände der Privatwirtschaft und machen dort staatlich gefördert die Taschen von einigen Vertrieben voll, auch wenn das jetzt ein bisschen reißerisch formuliert ist, aber so diese Grundsicherung sollte aus meiner Sicht nicht in den Händen der privaten Vermittler liegen. Also damit wäre schon mal ein Riesenthema erledigt und dann kommt auch die Förderung vom Staat halt an. So, das ist ja ein Riesenproblem, dass die Förderung vom Staat füttert die Provision von irgendwelchen Versicherungen etc. Und das ist schwierig. Also da müsste man einmal einen Rundumschlag machen und dass das kommt, ist mehr als unwahrscheinlich. Das ist ein frommer Wunsch. Aber man darf ja ab und zu mal noch Wünsche äußern. Also perfekt wäre, Altersvorsorgesystem sauber aufstellen. Auch wenn man da jetzt ein bisschen spät dran ist. Die Babyboomer gehen jetzt in Rente. Also eigentlich hätte man schon vor Jahren, Jahrzehnten damit anfangen müssen. Hat man nicht getan, aber besser spät als nie. Also reicht ja auch, wenn die nächsten Generationen dann irgendwann davon profitieren, dass man das auf breitere Füße stellt. Das wäre besser, als wenn gar keiner profitiert. und dann in dem Zuge dann auch den Beratermarkt einmal sauber aufstellen, sodass jeder, der am Ende eine Finanzberatung oder fast, oder dass man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man eine Finanzberatung in Anspruch nimmt, dass man dann eine hohe Qualität bekommt und auch einen Mehrwert erhält. So. Und das funktioniert aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung, deswegen machen wir das ja auch nur über Honorar. So einfach auch, um Abhängigkeiten monetärer Sicht auf Minimum zu reduzieren. Klar kennen wir die Beispiele, wo es auf Provisionsbasis funktioniert, aber wie sollst du das als Verbraucher außen erkennen, welche intrinsische Motivation der gegenüber hat? Also das ist eine Frage, die du nicht immer geklärt bekommst als Verbraucher. Ja. Und du musst sie dir auch erstmal stellen. Also wie viele Menschen im Erstgespräch stellen uns die Frage nach unserer Qualifikation? Eigentlich keiner.
Ab und zu gibt es schon mal welche, aber halt sehr wenige.
Ja, sehr wenige. Ja. Also vielleicht hat sich das geändert, du machst ja die meisten Erstgespräche, wie gesagt, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich wurde mal gefragt, wie viele Jahre ich das schon mache oder so. Ab und zu auch mal nach der Ausbildung, aber das ist von, wenn ich mich zurückerinnere, war das von 10 Erstgesprächen eins oder so. Genau. Wobei unser Werdegang ja auch transparent im Netz steht, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Wir wissen immer nicht, wie vorinformiert Interessenten hier ankommen. Genau, aber grundsätzlich geht man davon aus, wenn man zum Versicherungsmakler geht, zum Versicherungsvertreter, dass der Ahnung hat einem gegenüber. Wenn da aber die einzige Qualifikation ist, ich habe eine Sachkundeprüfung gemacht und mich danach nicht irgendwie weitergebildet oder so, dann wird es halt dünn. Genau. Was uns auch zu dem Punkt von Förderung von Aus- und Weiterbildung bringt, da hat es das ja schon auf Verbraucherebene angesprochen, sollte aber vielleicht auch auf Beraterebene stattfinden. Also die Schulungen, die da irgendwelche Weiterbildungspunkte bringen, sind ja meistens eher Produktschulungen, die von den Anbietern angeboten werden.
Genau, also für die Versicherungsbranche gibt es ja verpflichtend 15 Stunden im Jahr, müssen Weiterbildungsstunden nachgewiesen werden. Und da kann man auch sich einfach in so eine Produktschulung von einem bestimmten Versicherungsunternehmen setzen und das wird dann anerkannt. Für die Finanzanlagenbranche gibt es keine verpflichtende Weiterbildung.
Ja, da weiß man einfach schon alles, wenn man einmal gestartet ist.
Genau, weil es ändert sich ja auch nichts in der Branche. Es bleibt ja immer alles gleich.
Ja, da kommen keine neuen Regulatoriken, nee. Keine neuen Produkte. Nee. Muss man überhaupt nichts wissen. Auch Steuergesetze bleiben immer gleich. Ja. Deswegen ist Weiterbildung total egal. Also nicht, genau. Also man hat ja in der Versicherungsbranche dort angefangen mit dem Weiterbildungsthema und irgendwie die Finanzanlagenbranche rausgelassen. Also versteht kein Mensch. Ja. Nicht, dass ich die Weiterbildung, so wie sie jetzt gefordert wird, für sinnvoll halte, aber ist ja besser als nichts und das darfst du ja nicht vergessen. Ich finde nicht, dass wir eine absolut überregulierte Branche sind. Wenn ich gucke, wie viel wir mit Regulatorik zu tun haben, dann hält sich das doch in Grenzen. Gibt so ein paar Sachen, die finde ich schwierig. Ja. Also Beispiel die Dokumentation bei der Anlageberatung, dass ich, wenn ich jetzt ein Zoom-Gespräch mache, muss ich das aufnehmen, theoretisch. Und wenn ich das aber mit denselben Kunden im Büro mache, dann muss ich keine Kamera mitlaufen lassen. Was ist das für ein Quatsch? So, das kann mir keiner erklären, warum ich eine Zoom-Konferenz aufnehmen muss, wenn ich ein Beratungsgespräch habe und die Dokumentation danach nicht ausreicht, aber ich im Beratungsraum vor Ort das nicht machen muss. So, aber da wird auch keiner auf die Idee kommen, dass ich hier im Beratungsraum eine Kamera aufstelle und die mitlaufen lasse. Da wird sich hier keiner mehr reinsetzen. Ja. So, aber für den Kunden soll es okay sein, wenn ich ihn filme dann beim Zoom-Call. Also das ist, ich meine, die Kunden machen das mit, alles schick, es ist vorgegeben, aber es ist auch, also wir haben ja Tonnen, Gigabytes an Datenmüll, die dadurch entstehen.
Ja, zumal ja die Dokumentation, die wir im Nachgang liefern, ist ja die gleiche, die wir auch liefern, wenn wir Vorortgespräche haben.
Genau.
Und wenn diese Dokumentation ja an sich ausreicht, warum dann noch zusätzlich sowas?
Also Regulierung sollte dann auch sinnvoll sein. Also was ich nicht möchte, ist ja ausbordende, sinnlose Regulierung. Aber Regulierung an sich macht in manchen Bereichen, kann das schon Sinn machen, gerade bei Aus- und Weiterbildung zum Beispiel, dass man da gewisse Vorgaben hat.
Ja.
Die müssen dann aber halt auch sinnvoll sein und da soll dann ab und zu auch mal nachgeprüft werden, ob was ich eingeführt habe, dann auch sinnvoll ist in der Praxis. Kann ja sein, dass mal was auf den Weg gebracht wird, wo man im Hinterher feststellt, okay, war jetzt nicht ideal, wir ändern das wieder.
Dann ja, was ja auch okay ist. Ich meine, kann ja sein. Aber dann sollte man auch entsprechend was ändern.
Genau. Immerhin gibt es jetzt die Vorgabe, dass man das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage ansprechen muss. Ja, ansprechen. Ja. Also im Schnitt hat man wohl ausgerechnet, hat ein Berater dafür so 3 Minuten.
Ja.
So, die man, also das ist so, was man schätzt, was man dafür für Mehraufwand hat, weil man fragt ja nur, Nachhaltigkeit wichtig, ja, nein, machen wir ein Kreuzchen und dann, oh, also es ist alles ein bisschen weltfremd. Also wenn wir mit dem Kunden über das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage sprechen, geht eine Stunde drauf, oh, mindestens. Manchmal auch kürzer, wenn es kein Thema ist für einen Kunden oder für Mandantin,
ja.
Aber manchmal geht auch mehr als die 60 Minuten drauf, wenn man halt tief in das Thema einsteigt.
Ja.
Genau, und dann geht es natürlich noch um das Thema Statuswechsel, wenn ich jetzt schon in der Branche bin, schon auf Provisionsbasis arbeite und mich dann dazu entscheide, hey, ich will doch auf Honorar arbeiten, dann sollte das dem Vermittler, der dann Berater werden will, natürlich so leicht wie möglich gemacht werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass er sein Bestand behalten kann, also wenn ich ja auf Provisionsbasis arbeite und einen großen Versicherungsbestand aufgebaut habe, dann kriege ich da laufende Bestandskortage und kein Mensch, der irgendwie 200.000 Euro Bestandskortage im Jahr einnimmt, sagt dann, nee, ich wechsle jetzt zum Thema Honorar und weiß gleichzeitig, dass ich die komplette Bestandskortage verliere. Das macht ja keiner. So, und da muss halt sichergestellt werden, dass diese Kortage weiterläuft. Ich glaube, dass es da auch schon Regelungen gibt, aber halt in der Praxis, in der Umsetzung ist es manchmal schwierig ist, weil die Versicherer dann gerne die Gelegenheit nutzen, um die Kortage dann doch zu kappen. So, obwohl sie eigentlich weiterlaufen dürfte. Genau. Ja. Kommen wir zum Fazit. Das Potenzial der Honorarberatung haben wir es damals genannt. Ich kann nur jeden ermutigen, der in der Branche tätig sein will, sich damit auseinanderzusetzen, wie er vergütet werden möchte. Du hast ja jetzt nur die Welt der Honorarberatung kennengelernt, wenn man so möchte. Also bist ein kleiner Sonderfall, wenn man so möchte, was das Thema angeht. Normalerweise steigt man in der Provisionswelt ein und wechselt dann.
Ja.
Wie nimmst du das wahr im Alltag, dass das über Honorar geklärt wird? Siehst du Vorteile in der Provisionsvermittlung, die es vielleicht manchmal einfacher machen würden?
Ich denke, in der Provisionsberatung ist es einfacher, einen Versicherungsvertrag loszuwerden, weil eben diese Schranke mit dem Honorar, was erstmal gezahlt werden muss, nicht da ist. Aber ich habe mir natürlich bewusst für die Honorarbranche entschieden. Also für mich stand auch fest, ich will gar nicht in die Provisionsberatung gehen, weil was du ja auch immer sagst, was du in deiner eigenen Ausbildung gelernt hast, Versicherungsvermittlung oder die Beratung zur Versicherungsvermittlung ist ein Prozess, der immer auf den Abschluss eines Produktes angelegt ist.
Ja.
Und in der Honorarberatung geht es eben darum, erstmal Produkte zur Seite zu legen und zu gucken, okay, was habe ich hier eigentlich? Wer sitzt da vor mir? Was möchte derjenige oder diejenige? Was ist schon vorhanden? Wo soll die Reise hingehen? Und dann im nächsten Schritt gucken, welche Optionen gibt's und welche Optionen machen hier halt vor allem Sinn.
Ja. Also ich finde, das macht es angenehmer.
Ja.
So. Und tatsächlich auch vom Kopf her löst einen das selber auch als Berater oder Beraterin dann vom Produkt. Sodass man wirklich sagt, okay, für alle Seiten ist klar, wir haben uns auf eine Finanzplanung geeinigt. Das heißt, wir beraten ja ergebnisoffen. Und ob am Ende ein Produkt rauskommt oder nicht, das wird sich zeigen, an welches Sinn macht und in welcher Höhe. Genau, und das ist einfach die Grundlage dafür, dass man wirklich sauber und entspannt arbeiten kann. Ist natürlich die Herausforderung dann einmal, den Kunden erstmal zu gewinnen und zu sagen, okay, wir kosten jetzt Geld. Das ist natürlich anstrengender, als wenn ich jetzt sage, ich koste kein Geld und sie es dann auf Seite 555 auf dem Versicherungsangebot, dann, wenn wir ganz am Schluss des Prozesses sind, was wir kosten. So. Klar, ich kann schon von Anfang an, wird dann gesagt, ich kriege eine Kortage, aber der Kunde hat ja keine Vorstellung davon, welche Höhe, was das dann konkret bedeutet.
Und was es auch langfristig für seinen eigenen Vertrag ja bedeutet.
Genau, ich werde jetzt als Provisionsvermittler nicht hingehen, klar gehe ich dann hin und sage, hier, da ist das Basisinformationsblatt, also wenn ich gut bin und transparent, dann sage ich, da ist das Basisinformationsblatt und so viel koste ich jetzt, aber ich setze das ja nicht ins Verhältnis.
Nee.
So, ich sage jetzt nicht, wenn das jetzt nicht machen würdest, wärst du besser dran. Genau. Aber trotzdem sehe ich enormes Potenzial in der Honorarberatung für den Einzelnen, der sich dafür entscheidet, den Weg einzuschlagen, jetzt als Anbieter. Einfach, weil man das langfristig sehr, sehr sauber und schön aufbauen kann, so ein Geschäftsmodell, lange Kundenbeziehungen dann auch aufbauen kann. Ja, und sich auch da eine Sicherheit über Bestandshonorare schaffen kann, wenn man sagt, okay, man einigt sich jetzt auf Summe X, monatliche Zahlung, jährliche Zahlung und dafür gibt es die und die Leistung langfristig und gibt ein Jahresgespräch oder sowas, Gespräch bei Bedarf, und so weiter und so fort. Da kann sich ja jeder, und das ist das Schöne, da ist absolute Freiheit, wie im Gummibärchenland. Du kannst ja deine Dienstleistung aufbauen und vergüten lassen, wie du das möchtest, solange es halt sinnvoll für den Kunden ist, sondern der Kunde das mitmacht. Und du bist halt unabhängig vom Produktanbieter. Und das ist der große Punkt für mich.
Ja.
Bin nicht abhängig davon, was der Versicherer möchte und was der bereit ist zu bezahlen, sondern ich kann mich wirklich danach richten, welches Pricing für das, was wir anbieten, sinnvoll ist und was nicht. Genau, also ich sehe schon absolut Sinn darin, statt Provisionsberatung oder Vermittlung die Honorarberatung anzubieten, um eben diese Selbst- oder Eigengestaltung zu haben. Auf Anbieterseite und auf Kundenseite würde ich jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, ob es wirklich Sinn macht, sich da auf Provisionsvermittlung einzulassen oder ob es nicht sinnvoller ist, wirklich ergebnisoffen auf Honorarbasis dort zusammenzuarbeiten und dann sicherzugehen, dass es also dass nicht das Primärinteresse des Vermittlers ist, mir irgendein Produkt an zu verkaufen. So. Alles klar. Ich bin gespannt, bin aber auch Realist genug, um nicht jetzt davon auszugehen, dass plötzlich nächstes Jahr die Zulassungszahlen im Honorarbereich explodieren werden. Sind ja schon ein paar Jahre dabei und ich gehe tendenziell eher davon aus, dass sich das Thema erstmal weiter seitwärts bewegt, mit vielleicht einer leichten Tendenz nach oben.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Alles klar, dann haben wir es soweit.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.